So, also, bin ich dann langsam eingerichtet. Guten Morgen von meiner Seite her. Es ist für mich mega schön, dass... Ja, da muss ich noch kehren. Das ist der Vorführeffekt. Ja. Also, es ist für mich schön, wieder in diesem Rahmen mit euch zusammen einen Gottesdienst feiern. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wir haben ganz spannende Erfahrungen gemacht, jetzt da mit diesen Online-Gottesdiensten, aber es ist schon keine eigen gewesen. Einfach da so müssen in eine Kamera hineinzuschauen und dort den Eindruck zu haben, ich könnte mich konzentrieren. Oder dann waren da irgendwelche Jungs noch im Raum gewesen, die dann vielleicht noch gewunken haben. Jetzt solltest du in diese Kamera schauen und da in die und so weiter. Dann der Worship. Ganz, ganz speziell, oder? Das hast du nicht so gehört, wie wir es jetzt haben gehört. Die haben sich nur auf den Ohren gehört und dann sind die da irgendwie etwas, man hatte fast das Gefühl, gehabt, am Nuscheln gewesen und so weiter. Es war einfach speziell gewesen. Es war eine coole Erfahrung gewesen, das mal so zu erleben. Aber ich finde es natürlich bei weitem schöner, euch vor Augen zu haben. Und darum habe ich mich sehr gefreut auf den Morgen, dass wir hier zusammen dürfen Gottesdienst feiern. Ja, in dieser Corona-Zeit ist ja ein Punkt, der immer wieder genannt worden ist, ein Beziehungen haben mir gefehlt. Und wir sind ja irgendwo dran am Thema Beziehung. Und da gibt es ja, wir sind am Anfang jetzt von dieser Reihe, die wir hatten, sind wir tendenziell von den positiven Beziehungen ausgegangen, von diesen Beziehungen, die gut laufen, die funktionieren. Und so Beziehungen, die gut laufen, gut funktionieren, können so unwahrscheinlich kraftvoll sein. Ich habe letzte Woche der Paul Stauder seit langem wieder mal morgen um 6:30 zum Gebet getroffen. Und dann haben wir austauscht miteinander, haben zusammen gebetet. Und irgendwo habe ich gemerkt, hey, es war so schön gewesen, wieder mal face to face einander gegenüberzustehen, Leben teilen, miteinander wirklich können, dann auch beten und bei richtiger Frust in neue Tage hineingegangen. Gute Beziehungen können extrem wertvoll und kostbar sein. Wir alle zusammen wissen aber, dass wir nicht mit allen Menschen auf dieser Welt einfach gerade so gute Beziehungen haben. Und es gibt immer wieder Situationen, wo Beziehungen problematisch werden. Und das kann zum Teil einem so kräftig den Alltag vermiesen, wenn man so in einer schwierigen Beziehung innen ist. Das muss nicht mal eine schwierige Ehebeziehung sein, das kann eine schwierige Beziehung zum Nachbar sein, wo einem vielleicht so sterblich auf den Wecker geht. Und das kann einem den Alltag wirklich ja, zur Katastrophe werden. Und ich weiss noch gut, wo die Ehe von meinen Eltern kaputt gegangen ist, da habe ich so für mich gesagt, schau, Hebi, jetzt musst du von den Fehlern, die deine Eltern gemacht haben, lernen. Es war nicht alles schlecht, was war, ist aber längst nicht alles gut, was ist. Versuch, Fehler, die deine Eltern gemacht haben, nicht zu wiederholen. Und genau so wird ich mit Beziehungen umgehen, die wir auch in der Bibel sehen, die eben nicht so optimal gelaufen sind. Wir werden heute Morgen so eine Beziehung anschauen, die problematisch geworden ist. Und wir wollen mit der Frage daran hergehen, was kann ich lernen für meine Beziehungen? Aus den Fehlern, die vielleicht andere gemacht haben. Und wenn wir in der Bibel ein bisschen herumschauen und blättern, dann stellen wir fest, es gibt da ganz, ganz, ganz viele Beispiele von Beziehungen, die eben überhaupt nicht cool gelaufen sind. Es gibt da ganz am Anfang schon Kain und Abel, oder? Erste Menschen. Und schon haben sie Lampen zusammen. Und dann noch was für Lampen. Man ist einander an den Kragen gegangen, oder? Katastrophe letztendlich. Wenn wir dann weiter schauen, Jakob und Esau, oder, die hatten auch Lampen miteinander. Das war auch nicht schön, oder? Da ist es um das Erstgeburtsrecht gegangen. Und das hat man sogar verkauft, und Zügelgeschichten, also haarsträubende Storys. Gehen wir weiter zum Josef. Der und seine Brüder hatten auch nicht unbedingt nur so Frieden, Freude gehabt. Und jetzt könnte man die Bibel durchblättern bis ins Neue Testament. Der kommen dann irgendwann mal zum Paulus und der hat die Lampe mit dem Johannes Markus und mit dem Barnabas und ist mal auseinandergegangen, oder? Eine Tatsache ist einfach da. Wir Menschen haben zum Teil Probleme mit unseren Beziehungen. Und geraten immer wieder hintereinander. Und darum wollen wir schauen, warum dass wir aneinander geraten. Und da möchte ich jetzt eben mit euch zusammen eine Geschichte lesen. Nach dem ersten Gottesdienst haben sie mir gesagt, ich müsste das einfach mehr zoomen, jetzt probiere ich das einfach mal. Von der Hagar und der Sarai. Die hatten ja eine Beziehung und die Beziehung war nicht nur einfach. Also, ich lese 1. Mose, Kapitel 16, ab Vers 1. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass ich schwanger geworden bin, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. So wie dänisch die Geschichte, der merkt, da ist eine gewisse Dramatik drin in dieser Beziehung. Und ich möchte ein bisschen mit euch heute Morgen das Beziehungsgeflecht auseinandernehmen. Wir haben eigentlich 3 verschiedene Hauptfiguren, Hauptdarsteller in dieser Beziehungsgeschichte. Da ist auf der einen Seite eine Frau, Sarai. Die Frau, die Sarai, die hat ein Problem, nämlich, dass sie keine Kinder bekommen hat. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 76-jährig. Und hat noch kein Kind bekommen. Und gleichzeitig hat sie natürlich zusammen mit dem Abraham die Verheißung, dass sie werden Kinder bekommen, wie Sand am Meer und Zügelgeschichten, oder? Das ist eine Spannung, die sie drin steht, die nicht gerade ganz so einfach ist. Das ist die Sarai. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine zweite Figur. Das ist Hagar. Hagar ist eine ägyptische Magd. Und die ägyptische Magd ist, hat Sarai mit in ihre Ehe hineingenommen. Und es ist ja so, dass die Herrin hat über ihre Magd verfügen können. Interessanterweise aber der Mann nicht. Also der Abraham hat nicht können über die Hagar verfügen in der damaligen Zeit, Sarai schon. Und dann haben wir noch als dritte Figur im Ganzen, haben wir da der Abraham. Er spielt im Ganzen natürlich auch noch eine entscheidende Rolle, wie wir den werden sehen. Das ist das Beziehungsgeflecht, und das Beziehungsgeflecht ist auch während relativ manchem Jahr einigermaßen gut gelaufen. Und dann ist es auf einmal problematisch geworden. Warum? So getreu nach dem Motto, ein Unglück kommt selten allein, würde ich gerne umfunktionieren, ein Unrecht kommt selten allein, haben wir hier ganz viele Verköttungen, die letztendlich dazu geführt haben, dass wir am Schluss ein gestörtes Beziehungsnetz hatten zwischen diesen drüne. Und ich möchte mit euch mal einfach jetzt ein bisschen heranschauen, wie ist denn letztendlich zu diesem schwierigen Beziehungsverhältnis gekommen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Sarai ist wirklich Frau gsi, die in einer schwierigen Situation ist. Mit 76-jährig, noch kein Sohn, keine Tochter, keine Kinder, grossartige Verheißung. Und in dieser Situation, und das ist, glaube ich, das erste Schwierige, wo wir da heute Morgen eigentlich müssen festhalten, ein erstes Unrecht, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, ist das gewesen, dass sie auf das Mal eigenmächtig hat angefangen handeln. Und wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen kritisch über Sarai rede, dann möchte ich wirklich sagen, ich weiss nicht, ob ich in ihrer Situation vielleicht mich nicht genau gleich hätte verhalten. Es war eine schwierige Situation gewesen. Aber sie hat nicht darauf vertraut, letztendlich, dass der Gott ihr schon noch ein Kind schenkt, sondern sie hat das Gefühl gehabt, was machen wir jetzt? Wir haben die Verheißung. Und dann ist sie auf die glorreiche Idee gekommen. Sie könnte ja die Hagar dem Abraham geben und der Abraham könnte mit der Hagar zusammen ein Kind zeugen. Sie hat Heft, ihr Lebensheft selber in die Hand genommen und hat eigenmächtig Entscheidungen treffen. Das ist irgendwo durch ein zweites Unrecht ins Spiel gekommen, aber nicht bei der, nicht bei der Sarai, sondern beim Abraham. Der Abraham hat nicht gross interveniert. Hat so den Eindruck gehabt, es könnte ja noch eine Idee sein, oder? Und er hat einfach, ist zu dieser Hagar gegangen und die Hagar hat nachher, ist schwanger geworden, das Kind ist gezeugt worden und der Abraham ist im Ganzen irgendwo, der hat einfach den Impuls aufgenommen, hat gemacht. Man könnte ja auch sagen, das kann ja nicht gut kommen. Wenn man etwas genau überlegt. Oder? Das muss ja irgendwo durch schwierig werden. Aber der Abraham weiß nicht, warum er nicht interveniert hat. Vielleicht hat ihm die Hagar auch noch gerade so gefallen, oder? Könnte ja auch noch sein. Auf jeden Fall hat er das Ganze geschehen. Dann ist die Hagar schwanger geworden. Und dann hat sie vermutlich, und das ist möglicherweise das nächste Unrecht, oder, ja, Unrecht, wie man es auch immer nennen will, hat sie einfach vergleichen. Und jetzt hat sie entdeckt, oh, ich habe ja etwas, das mein Gegenüber nicht hat. Ich habe ja ein Kind in meinem Bauch. Und dann zumal, und das war eigentlich der Plan von der Sarai, dann zumal war es üblich, dass nachher eine Frau, also eine Magd für ihre Herrin ein Kind hat müssen können, dürfen gebären, aber sie hat es auf den Knien müssen können gebären und die Herrin hat das Kind in ihren eigenen Schoss genommen und ab dem Moment, wo das Kind im Schoss der Herrin war, ist das nicht mehr das Kind von der Magd, sondern ist eben das Kind von der Herrin. Und so hat sich das Sarai auch vorgestellt. Und jetzt ist natürlich auch die Hagar in einer Situation gekommen. Die hat ja auch gemerkt, das ist mein Kind. Sie hat sich angefangen überherben und ist nicht mehr bereit, das Kind dann irgendwo auch herzugeben. Und das wiederum hat logischerweise bei der Sarai ungute Gefühle ausgelöst. Interessant ist jetzt, was Sarai macht. Sie fährt auf Anklage heben. Nicht unbedingt bei der Hagar, sondern jetzt geht Sarai zum Abraham und tut dem so kräftig mal sagen, das Unglück, das über mich gekommen ist, das soll jetzt über dich kommen. Der Herr soll Richter sein zwischen mir und dir, Abraham. Also sie klagt ihren Mann auf das Mal kräftig an. Der als Abraham hätte schon noch gedacht, du bist also noch eine gute Trolle. Oder zuerst sagst du mir, ich soll jetzt da zu der Hagar gehen und jetzt kommst du mir und tust mich anklagen und sagst, was ich für einen Kerl sei, oder? Eine schwierige Situation. Man merkt, es kommt da langsam wirklich zunder in die ganze Geschichte hinein. Nicht einfach. Und der Abraham hat natürlich auch relativ schnell wieder so den Hausfrieden wollen herstellen. Was macht er? Er sagt, ja, Sarai, mach du einfach mit der Hagar, was du willst. Er lässt es geschehen, er tut quasi einfach sagen, Hagar ist in deiner Gewalt, Sarai, mach du mit ihr, was du willst. Der Abraham kommt mir in dieser Geschichte, auch wenn er eben wirklich young, also über das Gesamte gesehen, ja, als Glaubensheld bezeichnet wird, immer wieder, und ist du noch über Abraham, und wir haben ja Geschichten, wo man wirklich extrem muss sagen, er war ein fantastischer Mann. Hier, muss ich ehrlich gesagt sagen, täuscht er mich ein bisschen. Er kommt mir sehr, sehr passiv über. Oder? Er lässt das einfach so ein bisschen geschehen, schaut hier, macht hier mit der, was du willst, und so weiter und so fort. Und das hat sich Sarai nachher nicht zweimal sagen. Was macht sie? Sie fährt Hagar anfangen unterdrücken. Sie ist natürlich eifersüchtig auf die Hagar und darauf, dass sie jetzt ein Baby im Bauch hat. Und darum tut sie ihr das so richtig zu spüren geben. Sie fährt sie anfangen unterdrücken. Und das ist wiederum für die Hagar eine riesengroße Herausforderung. Was macht sie? Sie gibt letztendlich auf und flieht in die Wüste und sagt, ich habe mit dem Hause Abraham eigentlich nicht mehr viel im Hut, ich suche das Weite. Wenn ich so auf die Geschichte schaue, dann merken wir etwas. Schwierige Beziehungen sind nicht eindimensional. Schwierige Beziehungen sind immer mehrschichtig. Und wir stehen häufig in der Gefahr, wenn wir so schwierige Beziehungen beurteilen, dass wir den schwarzen Peter verteilen. Dass wir relativ schnell sagen, der ist schuld, die ist schuld. Das Hauptproblem tun wir irgendwo versuchen zu fixieren auf eine Person. Und wenn wir jetzt hier die Geschichte anschauen, das ganze Beziehungsgeflecht, dann stellen wir fest, so eindimensional ist das nicht. Das ist eine Verkettung von verschiedenen Situationen. Und die Verkettung von verschiedenen Situationen, wo die Leute vielleicht eben zu wenig oder die falsche Verantwortung übernehmen, die falschen Entscheidungen treffen, die falschen Gefühle hochkommen, die Verkettung führt letztendlich dazu, dass es eine schwierige Beziehung gegeben hat, wo man eigentlich wollte, auf Bändisch gesagt, davon säckeln. Ich habe mich gefragt, wie hat man in dieser Situation vielleicht können und müssen sich verhalten? Wie wäre in dieser Situation eine mögliche Deeskalation möglich gewesen? Was hätte der Abraham vielleicht anders können oder müssen machen? Was hätte Sarai anders können oder müssen machen? Was Hagar? Ich bin auf drei Ansätze gekommen, die uns vielleicht ein bisschen helfen könnten, in Beziehungen, wo es bei uns vielleicht manchmal schwierig wird, die Ansätze so ein bisschen als Prinzipien einzusetzen, damit wir vielleicht eben es anders vielleicht auch besser könnten machen. Das erste Prinzip ist das Prinzip von der gegenseitigen Unterordnung. Und das tue ich mal bei der Hagar herlegen. Ist ja spannend, oder? Dann kommt der Engel in die Wüste, begegnet der Hagar, fragt sie, woher kommst, woher willst du gehen? Und die Hagar tut das ganze Elend ihr klagen. Und dann sagt der Engel relativ kurz und trocken, gang zurück und tu dich demütigen. Demütigen wird in anderen Übersetzungen eben so umschrieben, dass man sich so unterordnen soll. Und ich möchte ganz gerne von einer gegenseitigen Unterordnung reden. Weil das ist im Neuen Testament, auch gerade wenn wir im Epheserbrief lesen, ist dort davon gedreht, dass man sich gegenseitig einander unterordnen soll. Und das gegenseitig sich unterordnen heisst für mich eigentlich nicht viel anderes, als dass wir uns versuchen, hineinzuversetzen in die Situation von unserem Gegenüber, von unserem Nächsten. Dass ein Hagar sich davon überlegen, hey, wie muss das für Sarai sein? Dass ein Sarai sich davon überlegen, wie muss das für einen Hagar sein in dieser Situation? Mal gewisse Schritte in den Schuhen vom Nächsten innen laufen und sich überlegen, was braucht es gegenüber? Was hat es nötig? Wie soll ich mich ihm gegenüber verhalten? Und ich bin überzeugt, das Prinzip der gegenseitigen Unterordnung würde bereits sehr viel zu der Deeskalation beitragen. Beim Abraham muss ich sagen, dem müsste ich einfach ins Gericht gehen und sagen, Abraham, du musst einfach mehr Verantwortung übernehmen in deinem Leben. Es geht nicht anders. Ich habe das Gefühl, der ist hier wirklich einfach so ein bisschen zu passiv unterwegs gewesen. Der hätte vorher das Gespräch suchen mit der Sarai, müsste sagen, los, es kommt nicht gut, so wie wir das hier aufgelesen haben. Und überhaupt, hast du nicht gedacht, dass Gott kein Ding unmöglich ist? Was wollen wir ihm jetzt da ins Handwerk hineinpfuschen? Aber er war einfach still gewesen. Und dann, als er genau gewusst hat, dass Sarai geladen ist, sagt er einfach, mach du mit der Hagar, was du willst. Auch dort hätte er doch intervenieren und sagen, hey, ich verstehe deine Empfindung, ich verstehe deine Gefühle. Aber du kannst doch nicht so mit dieser Frau jetzt umgehen. Das ist ja unerträglich für dich. Verantwortung übernehmen, das Gespräch suchen miteinander. Auch das kann irgendwo durch ein Lösungsansatz, ein Prinzip sein. Und Sarah würde sagen, los, liebe Sarah, du musst irgendwo noch lernen, vertrauensvoll in schwierigen Situationen können auszahlen. Sarah wollte eine Abkürzung nehmen. Und sie hat Gott durch das letztendlich ins Handwerk hineingepfuscht. Und ich stelle in meinem Leben häufig auch fest, weißt, es ist so schnell mit dem menschlichen Verstand. Ah, okay, das sollte passieren. Wir sollten dann noch Nachkommen bekommen wie Sand am Meer. Und ja, ich bin schon 76, also es muss eine andere Lösung geben. Oder die hat den Verstand gebraucht. Aber sie hat ein gewisses Vertrauen ausgeschaltet. Das ist ein Spannungsfeld. Und manchmal müssen wir, glaube ich, auch lernen, irgendwo durch auszuharren. in schwierigen Lebenssituationen, vielleicht sogar auch auszuharren, in schwierigen Beziehungen. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir wirklich von Fehlern, die da zum Teil sind gemacht worden, auch lernen können. Ich weiss nicht, vielleicht bist du eine Person, die auch in der Gefahr steht, zu vergleichen. Vielleicht bist du in der Gefahr, dass du anderen Vorwürfe anfangen machen, dass du dich überheben oder dass du andere demütigen, oder dass du davor springst, fliehst. All diese Sachen, all diese Elemente machen Beziehungen schwierig. Und darum hoffe ich, dass wir das eine oder das andere Prinzip vielleicht in unserem Leben ganz neu könnten verinnerlichen, damit wir wirklich beziehungsfähig können durch den Alltag gehen. Weil gut funktionierende Beziehungen machen das Leben reich. Gut funktionierende Beziehungen führen zu ganz viel Stabilität, zu einem Fundament, das das Leben lebenswert macht. Und ich wünsche mir und werde jetzt auch noch für unsere Beziehungen beten, der Herr möge unsere Beziehungen stärken, dort, wo wir dran sind. Und uns herausfordern, dort, wo wir genauso in der Gefahr stehen, irgendwie komische Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die letztendlich Beziehungen mehr kaputt machen, die nicht zielführend sind. Und so danke dir einfach, Vater im Himmel, für das Beispiel, das du uns gibst. Es ist so ein reiches Beispiel von Menschen und es zeigt auch so, wie menschlich dass wir in unseren Beziehungen uns häufig auch verhalten. Und Herr Jesus, ich möchte dort auch immer wie mehr von dir lernen. Weil du bist mir so ein gewaltiges Vorbild, was Beziehungen betrifft. Du bist einer gewesen, der verantwortungsvoll umgegangen und gehandelt hat. Du bist der gewesen, der sich auch unterordnen konnte. Merci vielmals für dein Beispiel, das du uns gegeben hast. Und du segnest uns alle zusammen segnen in diesen Beziehungen, wo wir drin stehen. Wir brauchen dich. Wir wollen dir dienen. Und für dich da sein, auch in der nächsten Woche. Merci vielmals, Herr. Amen.